im Prinzip stellt, die der Paulus dann auch direkt beantwortet. Und heute Abend sind wir dieser fiktive Fragensteller, also immer wenn FF kommt, dann bedeutet es, jetzt ist der fiktive Fragensteller wieder am Start und das sind wir, das sind unsere Fragen, das sind meine Fragen, die ich zu jeweils einem Abschnitt aus diesen zwei Kapiteln habe. Wie gesagt, das sind meine Fragen und da ist dann nicht alles drin enthalten, aber zumindest der Kern, den ich für mich und auch für euch entdecken durfte. Wie gesagt, wir gehen auch Absatz für Absatz heute mal durch die Kapitel, lesen auch immer den gesamten Text, beziehungsweise ich lese ihn von hier vorne vor und ihr dürft gerne mitlesen. Und dann wollen wir, weil wir feststellen, das war zwar nett, was der Josia gesagt hat, aber der hat ja gar nicht den Kern getroffen, nochmal an den Tischgruppen die Absätze angucken, beziehungsweise als Tischgruppe einen Absatz aussuchen und darüber nochmal diskutieren. Und dann wird es ganz zum Schluss mit der Unterstützung vom Tom noch eine Austausch- und Fragerunde geben. Er kommt dann mit mir nach vorne, dann können wir von seiner Erfahrung profitieren, beziehungsweise auch ich. Ja. Mach dich nicht kleiner als du bist. Und genau, und das kann man dann kombinieren mit meiner Vorbereitung. Zuerst wollen wir wieder reinkommen in Römerbrief, in die ersten Kapitel, die ersten vier waren schon und das Video fasst wie immer alles gut zusammen. Der Mann redet so brutal schnell, aber vielleicht schaffen wir es uns zu konzentrieren auf das, was er uns da erklärt.
Der Brief von Paulus an die Römer. Schau dir das erste Video an, um zu sehen, wer Paulus ist und warum er den Brief schrieb. Im ersten Video haben wir uns auch die Kerngedanken von Kapitel 1 bis 4 näher angeschaut. Alle Menschen sind in Sünde gefangen und müssen gerettet werden. Diese Rettung geschieht allerdings nicht dadurch, dass Menschen versuchen, die Gesetze der Tora zu befolgen. Vielmehr hat Gottes gerechter Charakter ihn bewegt, die Welt durch den Tod und die Auferstehung von Jesus zu retten, um dann aus allen Nationen eine Familie zu gründen, die durch den Glauben zu seinem Volk werden. In den weiteren drei Teilen des Römerbriefes entwickelt Paulus nun diese Kerngedanken weiter. Erinnern wir uns, was Paulus über die Rechtfertigung durch Glauben sagt. Wenn Menschen auf den Tod und die Auferstehung von Jesus vertrauen, erhalten sie einen neuen Status. Ihre Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Sie gehören nun zu Gottes Familie, dem Bundesvolk von Abraham. Und sie bekommen eine neue Zukunft, die Hoffnung auf ein verändertes Leben. Paulus will jetzt zeigen, wie diese Realität jeden Bereich des Lebens umgestalten soll. Denn zu dieser Familie zu gehören, bedeutet Teil einer neuen Menschheit zu sein, die Gott durch Jesus und seinen Geist erschafft. Deswegen geht Paulus zurück zur ersten Person der Bibel, zu Adam. Sein Name bedeutet Menschheit. Adam hat sich, wie alle Menschen nach ihm, für Sünde und Egoismus entschieden. Nun erwartet jeden Menschen Gottes Gericht, weil wir Sklaven der todbringenden Sünde geworden sind. Paulus stellt nun Adam und Jesus gegenüber und nennt Jesus den neuen Adam. Ein Mensch, der Gott durch seine aufopfernde Liebe vollkommen treu war. Jesus bietet sein Leben anderen als Geschenk an, damit sie vor Gott gerecht werden können. So wird Jesus zum Vorreiter einer Menschheit, die durch dieses Geschenk verändert wird, was zu Kapitel 6 führt. Paulus erinnert die Christen in Rom, dass die Entscheidung, Jesus zu folgen, bedeutet, die alte Adam-Art des Menschseins hinter sich zu lassen und nun auf die neue Jesus-Art Mensch zu sein. Die Taufe war ein heiliges Symbol für diese Wende. Das alte Menschsein ist mit Jesus gestorben und das neue Menschsein ist mit Jesus auferstanden. Wenn wir Jesus vertrauen, wird unser Leben mit dem Leben von Jesus verbunden. Was für ihn gilt, gilt jetzt auch für uns. Wenn wir diese Identität als Jesus-ähnliche Menschen annehmen, werden wir zu Menschen, die Gott und ihren Nächsten von ganzem Herzen lieben.
Kann man so stehen lassen? Richtig, richtig gut zusammengefasst. Und darum geht's jetzt. A new way to be human, das ist das Thema von Jesus House im März. Eine neue Art Mensch zu sein. Und hier überhaupt dieses große Thema greift der Paulus auf. Wie werde ich überhaupt dieser neue Mensch? Jetzt wurde in Kapitel 1 bis 4 alles ausführlich theologisch erklärt und dann geht es weiter mit dieser Frage, was für eine neue Menschheit schafft Gott? Dazu möchten wir in unsere Bibeln gucken, aber bevor wir das tun, lass mich auch noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dich kennen und dass wir dein Wort haben und dass dein Wort uns noch nie enttäuscht hat. Und ja, wenn es enttäuscht hat, dann lag es vielleicht daran, dass wir uns schwer getan haben, aufmerksam zu sein oder dass wir unsere Herzen nicht aufgemacht haben. Deswegen möchte ich dich heute Abend bitten, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du uns ein Herz für dein Wort und wieder ein Wort für unser Herz schenkst. Amen. Wir legen los mit Kapitel 5, Verse 1 bis 5. Ich nehme die Luther-Übersetzung, kurz noch einen Satz dazu. Beim Römerbrief, muss ich zum ersten Mal sagen, bin ich Hoffnung für alle Fan geworden, weil ich dank Hoffnung für alle manche komplexe Zusammenhänge endlich verstanden habe. Das heißt, prinzipiell würde ich sagen, es gehört immer auf dem Schreibtisch für einen Bibelleser auch eine Luther oder eine Elberfelder oder eine Schlachter dazu. Aber bei so einem Brief wie im Römerbrief ist eine Hoffnung für alle gar nicht so schlecht. Muss an der Stelle auch mal gesagt sein. Trotzdem habe ich den Römerbrief hier jetzt in dem Fall wieder mit Luther. Ich denke, wir können trotzdem folgen. Da schreibt der Paulus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Erste fiktive Frage an diesen Absatz, kann ich darauf stolz sein? Wir haben diese Einleitung von dem Kapitel 5. Da steht die absolute Lösung vom großen Schuldproblem. Kapitel 1 bis 4, das große Schuldproblem, das wir als Menschen haben. Und hier wird nochmal die Lösung auf den Punkt gebracht. Es ist klar, wir haben Frieden mit Gott und den Zugang zur Gnade. Wir haben Frieden mit Gott und den Zugang zur Gnade. Was dieser Friede mit Gott bedeutet, hat der Andi ganz schön erklärt mit diesem zerrissenen Vorhang im Tempel. Gott ist nicht mehr nur im Allerheiligsten, Gott kann man nicht mehr nur im Tempel begegnen, sondern der Zugang zu Gott ist völlig frei und deswegen haben wir Frieden mit Gott durch Jesus am Kreuz. Und wir haben diesen Zugang zur Gnade. Wir haben diesen Zugang zu dem Geschenk, das uns Gott macht. Drei Worte sind es am Anfang, die da stehen, da wir nun. Der Paulus fängt so das Kapitel an. Da wir nun gerecht geworden sind, und es erklärt so ein bisschen seine Stimmung. Da wir das jetzt geklärt haben, wie das passiert, da wir das jetzt gemacht haben, möchten wir einen Schritt weitergehen und klären, was es für unser Leben heißt und was es für den Glaubenden konkret heißt. Deswegen haben auch der Andi und der Tom so gekämpft, wie Gladiatoren in der Römer-Arena, weil die ersten vier so komplex waren. Aber jetzt, und das liebe ich an Paulus, bleibt er nicht bei seinem verkopften Denken, sondern jetzt sagt er auch wirklich, was es für unser Leben bedeutet und was es für den Gläubigen konkret heißt. Wie sieht dieses neue Leben aus? Und, das ist die Frage auch in dem Abschnitt, lohnt es sich, dieses neue Leben einzugehen? Römer, davon bin ich überzeugt, das war ein stolzes Volk. Die Römer waren ein stolzes Volk. Sie hatten Grund, stolz zu sein. Wenn ein Volk stolz war, dann das der Römer. Sie hatten die Weltherrschaft, sie waren absolute Spitze, sie hatten die Cäsaren. Sie waren das Volk. Sie hatten Grund, stolz zu sein und ein Römer hat etwas gebraucht, auf das er stolz sein kann. Und so stellt dieser fiktive Fragensteller die Frage, ey Paulus, auf das, was du hier in den ersten vier Kapiteln geschrieben hast, kann ich darauf stolz sein? Und der Paulus sagt, ja. Ihr habt Grund, euch zu rühmen, stolz zu sein wegen dieser Hoffnung. Aber der stolze Römer fragt sich jetzt, wirklich? Lohnt sich das überhaupt? Es ist schön und gut, wie es jetzt hier in den ersten zwei Versen beschrieben wird, dass ich eine Tür zu Gott habe, dass ich einen Zugang zu Gott habe. Aber das ist irgendeine Hoffnung, die vielleicht in der Ewigkeit mal in Erfüllung geht. Lohnt sich das jetzt für mich? Kann ich da wirklich stolz drauf sein? Und dann haut der Paulus raus, das mit der Bedrängnis. Was ist das? Was die Gemeinden in Rom für Bedrängnis erlebt haben, ist verheerend gewesen. Wir haben schon den Kaiser Claudius, der zu der Zeit gelebt hat, erwähnt. Und dieser Kaiser Claudius war den Christen gegenüber alles andere als freundlich und liebevoll. Und dann geht es später weiter mit Nero. Ich hatte ein CD-Programm, mit dem kann man CDs brennen und es hieß Nero. Und ich habe jetzt erst verstanden, weil da geht es um CD-ROMs, also das Hammer-Wortspiel. Und Nero, Also eigentlich ist es makaber, aber Nero war auch gegenüber den Christen und gegenüber Rom und überhaupt einer, der Bedrängnis ausgelöst hat. Die Christen, es kam aber erst nach dem Römerbrief, die Christen sind die, die leiden. Jesus war doch der, der am Kreuz hing. Wie soll ich jetzt stolz auf diese Bedrängnis sein? Hier ein Graffiti, das ich mal im Rallye-Unterricht von meinem Rallye-Lehrer gezeigt bekommen habe. Ein römisches Graffiti, 3. Jahrhundert, wo jemand in römischer Inschrift da hingekritzelt hat an der Wand, in einer Sportschrift: Alexamenos verehrt einen Gott. Das war das Bild, das die Römer hatten von Jesus, von den Christen. Ist es nicht der, der am Kreuz hing und ihr seid stolz auf eure Bedrängnisse und ihr wollt dem nachfolgen? Da fragt man sich zweimal, ob man Christ wird. Und was macht Paulus? Anstatt es ihnen jetzt hier schön schmackhaft zu machen, es lohnt sich, sagt er, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Und erklärt auch, warum. Es gibt ja Teufelskreise. Und ein Teufelskreis beginnt mit etwas Schlechtem und dann kommt noch was Schlechtes und dann wird es immer noch schlechter und es ist eine Spirale nach unten. Und das Gegenteil vom Teufel ist einfach Gott oder Jesus. Deswegen habe ich mal hier dessen einen Jesuskreis genannt. Diese Kette von Ereignissen, die den Bedrängnissen folgt. Die Bedrängnisse sind offensichtlich nichts Schlechtes, sondern Bedrängnis bringt Geduld. Geduld bringt Bewährung. Bewährung bringt Hoffnung und Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Und das ist der Grund, warum Paulus hier sagt, seid stolz auf die Bedrängnisse. Weil diese Hoffnung ist nicht die Hoffnung auf irgendwas Surreales. Stolz, das beste und größte Volk zu sein, das war bald wieder vorbei. Aber diese Hoffnung hat niemanden hängen lassen. Diese Hoffnung wurde noch nie zustanden und diese Hoffnung ist bis heute eine Hoffnung, die hier einen Raum füllt. Frage an uns, können wir drauf stolz sein? Wir haben viele, viele Dinge, auf die wir stolz sind. Vielleicht ist unser Flachbildfernseher, vielleicht ist unsere Anlage, die noch dazugehört. Vielleicht ist sogar ein ganzes Haus, ein schickes Auto. Aber ist das unser ganzer Stolz, dass wir das Evangelium, dass wir diese Hoffnung haben, von der Paulus erzählt? Ich habe mich mit einem Jugendreferent unterhalten und der hat gesagt, bei ihm ist einer in der Gemeinde rumgelaufen, die hat überall ihren Verlobungsring gezeigt und war so stolz darauf, dass sie verlobt ist. Da hat sie ihren Mund aufbekommen und jedem sagen müssen, dass sie verlobt ist. Rühmen wir uns der Bedrängnisse, die wir in Klammern bemerkt gar nicht erleben? Rühmen wir uns der Hoffnung, die Gott uns schenkt? Können wir darauf stolz sein und kriegen wir darüber auch unseren Mund auf? Ich glaube, da wird die Frage von diesem fiktiven gar nicht mehr so fiktiv, sondern ganz konkret auch für uns. Wir gehen weiter, Verse 6 bis 11. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Es kommen wieder diese ganzen typischen Paulus-Schlagworte in diesem Text vor. Die fiktive Frage von mir an dieser Stelle ist, muss ich vor Gott Angst haben? Muss ich vor Gott Angst haben? Und auf diese Frage antwortet Paulus mit diesem Text. Wie komme ich auf die Frage? Weil wer sagt mir, dass ich so sicher sein kann, dass dieses Friedensangebot, von dem in Vers 1 und Vers 2 die Rede ist, dass Gott dieses Friedensangebot nicht einfach irgendwann wieder zurückzieht? Wer sagt, dass wenn ich sterbe, Gott nicht sagt, Haya Deus Hia, da ziehe ich das Angebot nochmal zurück? Wer sagt eigentlich, dass Gott nicht voller Zorn auf uns ist, dass er nicht gewalttätig ist und am Ende das Geschenk nochmal zurückzieht? Gnade? Vielleicht, aber eigentlich müssen wir Angst vor Gott haben. Eigentlich müssen wir Angst vor Gott haben. Hier ist im Vers 9 die Rede vom Zorn. Und wenn Gott gerecht ist und ich nicht gerecht, dann bin ich ein Feind Gottes. Dann wäre es fair, dann wäre es gerecht, dass ich verurteilt werde für meine Fehler. Und es wäre gerecht. Und wir wollen Gerechtigkeit. Wenn wir hören in den Nachrichten davon, dass ein Kind ermordet wurde und es kommt viel zu häufig vor, dann wünschen wir uns nichts lieber, als dass dieser Mörder gefasst wird und dass er seine gerechte Strafe empfängt. Und das heißt vielleicht für uns Deutsche lebenslänglicher Freiheitsentzug. Die Amis würden sagen, steck ihn oder schnall ihn auf den elektrischen Stuhl, der muss sterben. Wir wollen Gerechtigkeit. Wir wollen Gerechtigkeit. Wenn ich jetzt weiß, was meine Strafe ist, nämlich der Tod, Verdammnis, Gericht und die Hölle, dann muss ich sagen, die Angst vor Gott ist zunächst völlig berechtigt. Und diese Angst vor den Konsequenzen unseres Lebens und vor der Gerechtigkeit Gottes, die ist in unseren Gemeinden und die ist in unserer Verkündigung völlig verloren gegangen. Ich finde es nicht gut, dass der Luther sich vor lauter Angst selber gegeißelt hat und was weiß ich, was alles versucht hat. Aber die Angst vor den Konsequenzen unseres Lebens ist verloren gegangen, weil, wie der Bonhoeffer schreibt, wir mittlerweile eine billige Gnade leben, weil wir sagen, ah ja, der Preis von Jesus, ja, also Jesus, mit dem ist ja alles klar und passt alles, ist doch alles gelaufen, ist ja geschenkt. Da kann der Paulus noch so viel von Frieden schreiben, wir sollten und wir müssten eigentlich Angst vor Gott haben. Die einzige Lösung, die es auf dieses bisher oder alle Jahrhunderte zuvor so präsente Problem der Angst vor Gott, die einzige Lösung vor dieser Angst ist dieser leuchtende Vers, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die einzige Lösung, die es hier gibt, ist, dass der Preis im Vorhinein bezahlt wird. Jesus unterschreibt den Friedensvertrag mit uns, mit dir. Und er weiß noch nicht einmal, ob wir diesen Friedensvertrag beantworten, ob wir ihn eingehen. Und trotzdem bezahlt er schon den vollen Preis dafür, nämlich sein Leben. Und das ist bedingungslose Liebe. Mehr geht nicht. Ich habe den Vers gelb unterstrichen und ich unterstreiche nur ganz wenige Verse gelb. Aber das zeigt die unendliche Liebe Gottes, dieser Vers, dass er den Preis im Vorhinein bezahlt, als wir noch Sünder waren. Und das ist das Argument dafür, dass für uns ganz klar ist, wir müssen tatsächlich keine Angst vor Gott haben. Dieses Friedensangebot gilt. Aber nicht, weil es ein billiges Geschenk ist, sondern wir wollen es annehmen als ein teures Geschenk. Weiter geht's, Verse 12 bis 21. Deshalb, wie durch einen Mensch die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welche ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sich's mit der Gnadengabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Da kam so oft das Wort durch vor und es ist mein Nicht-Lieblingswort, weil ich es nicht richtig aussprechen kann. Die fiktive Frage, ist das mit Adam nicht unfair? Ist das mit Adam nicht eigentlich ziemlich unfair? Lest nochmal nur den Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Ja, sorry, sagt jetzt der fiktive Fragesteller. Was bitte kann ich dafür, dass Adam versagt hat? Was kann ich dafür, dass Eva in diesen Apfel gebissen hat? Das ist ja nicht mein Problem, es ist not my business. Also da kann ich nichts dafür. Und wenn das der Grund dafür ist, dass jetzt eben alle sündigen, dann ich halt auch, dann ist Gott ja nicht ganz fair. Also ich bin ja nicht der Adam. Und deswegen können wir uns ganz oft gut mit diesem fiktiven römischen Fragesteller identifizieren, weil genau die Frage habe ich auch schon von manchen Leuten gehört. Ja, selbst wenn es so ist, dass alle Menschen Sünder sind, was kann ich dafür? Das ist ja, am Adam im Prinzip sein Ding. Unsere Kultur und unsere Philosophie hängen ganz stark auch von römischem Denken ab. Und spannend wird es an der Stelle, manchmal auch fatal, an der Stelle, wo unsere Philosophie, unsere römisch und griechisch geprägte Philosophie auch auf unseren Glauben übergeht. Und wenn wir von Gerechtigkeit reden, dann denken wir an diese Justitia. Das ist das Bild für Gerechtigkeit, diese Statue mit der Waage in der Hand, und die muss ausgeglichen sein, die Waage muss gerecht sein, das ist gerecht. Justitia ist aber niemand anders als eine römische Göttin. Und Justitia heißt auch Gerechtigkeit, und bei Gerechtigkeit denken wir eben an sie. Wenn wir jetzt zurückkommen auf Abraham, dann ist es in unserem Denken so, dass die ganze Sünde von Abraham die Waage auf einer Seite nach unten schnellen lässt. Und jede Sünde, die wir machen, jeder Fehler, jedes Verbrechen, ist noch eine Ebene tiefer auf diese Waage, und auf der anderen Seite haben wir nichts zu bringen. Und es kommt uns unfair vor. Aber dann kommt dieser geniale Vers 18. Das ist es, was auf dem Poster auch so schön dargestellt wird. Der geniale Vers 18, in dem es heißt, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Der Adam ist nämlich nicht nur irgendein Mensch, der mal im Alten Testament im ersten Buch Mose gelebt hat, sondern der Adam bin ich. Es stand auf diesem Poster drauf, Adam heißt Mensch, ich bin dieser Mensch. Die Waage ist zu Recht auf der Seite lastig und fällt nach unten. Aber der Vers 18 sagt, selbst wenn es uns unfair vorkommt, dass die Waage in die Richtung hinkt, so macht Gott Adam als das Sinnbild für einen, auch Jesus mit seiner Gnade zum Sinnbild für alle. Nicht nur die Sünde ist Konsequenz für alle, sondern auch die Gnade ist Geschenk für alle. Und damit zieht Jesus die Waage, egal wie tief sie unten hängt, zieht sie wieder auf Gerechtigkeit. Und es ist was Gigantisches. Jesus als Sinnbild für diesen neuen Menschen. Wir wollen uns noch mal kurz 30 Sekunden dieses Bild angucken. Das ist ganz gut erklärt. Adam, der alte Mensch, in Sünde, in Sklaverei, unter Gottes Gericht, Verdammnis, Hölle, Tod. Und in Jesus und seinem Kreuz, die Gerechtigkeit, die wir durch Gott haben, der neue Mensch, der neue Adam. Und daraus folgt Gehorsam, Treue, Liebe und Leben. Eigentlich wäre es fair, wenn man sagt, wir haben wirklich Fehler gemacht, die Waage muss weiterhin unten bleiben. Und Jesus war der Einzige, der es wirklich geschafft hat, keine Fehler zu machen. Also wäre es auch gerecht, wenn er als der Einzige bei Gott bleiben darf. Aber nein. In diesem Bild sehen wir es, wir haben die Möglichkeit durch Jesus die Waage ausgeglichen zu haben. Spannend ist dann noch der Vers 20, in dem der Ausschlag der Waage so ein bisschen beurteilt wird, da steht, das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Jetzt könnte man sagen, je tiefer die Waage hängt, desto größer ist das Gnadengeschenk, weil für jemanden, wo die Waage ganz unten ist, ist das Geschenk ja noch viel größer, dass sie wieder ausgeglichen wird. Und da setzt dann das 6. Kapitel an dieser Argumentationsweise. Aber vorher möchte ich noch einmal auf die Frage eingehen, ist es mit Adam nicht unfair? Ist Gott dadurch nicht auch unfair? Nach unserem griechischen, römischen Denken würde ich sagen, ja, Gott ist unfair. Gott ist unfair. Und zwar, weil er so gut mit uns meint, weil er uns noch reicher beschenkt, als wir es verdient hätten, was wir verdient hätten, wäre alles, das wäre gerecht, aber Gott ist unfair zu unseren Gunsten, weil er es so gut mit uns meint. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir ihn fort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott, so auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Jesus Christus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Könnt ihr noch? Super. Ein Jahr kam sofort. Der fiktive Fragesteller sagt jetzt, was hat das denn mit Taufe zu tun? Was hat das denn mit Taufe zu tun? Zumindest habe ich mir die Frage gestellt, weil ich habe eigentlich was ganz anderes bisher immer unter Taufe verstanden, bis der Sohn vom Andi Jägers, nämlich der Nathan Jägers, letztes Jahr war es, also nicht mal ein halbes Jahr her, zu mir diesen Römervers zitiert hat. Und ich habe plötzlich begriffen, dass Taufe was komplett anders ist, als ich bisher dachte. Das Missverständnis der Taufe. Ist dieser Satz, ich lasse mich untertauchen, um damit zu zeigen, dass ich zu Jesus gehöre. Es ist nicht schlecht und sicher ist die Taufe auch ein öffentliches Zeichen, dass wir zu Gott gehören. Aber es geht nicht um dieses Wasser und es geht auch nicht um dieses Zeichen, äußere Zeichen von mir, ich gehöre jetzt zu Gott. Das ist nicht die primäre Sache, bei der es in der Taufe geht. Und da ist mir auch fast der Satz vom Bibelprojekt ein bisschen zu schwammig. Da heißt, die Taufe war ein heiliges Symbol. Ich würde sagen, die Taufe ist mehr als ein Symbol. Wie gesagt, viele glauben, Taufe heißt untergetaucht werden, weil man damit nach außen zeigt, ich bin jetzt auch Christ. Und es trifft, wie gesagt, lange nicht den Kern. Taufe ist nicht das Wasser, wie auch schon Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und der Heilige Geist ist Jesus, der in uns lebt. Jesus ist jetzt als Person nicht mehr auf der Erde zu sehen, aber der Heilige Geist ist der Geist Gottes, der in uns lebt, Jesus in uns. Und da sind wir beim Thema, das Römer anspricht. Jesus, oder eins davor noch, auch wenn wir von Taufe bei Jesus reden, geht es auch nicht primär um die Taufe von Jesus, die er im Jordan hatte. Da erinnern wir uns vielleicht dran, wo die dann die Stimme vom Himmel kam, sondern wenn es bei Jesus um Taufe geht, dann geht es ums Kreuz. Und das erklärt Paulus und Römer hier par excellence. Jesus stirbt am Kreuz und die Sünde ist besiegt. Jesus stirbt am Kreuz und die Sünde ist besiegt. Jesus ist auferstanden und lebt. Wir sterben mit Jesus und das ist die Taufe mit Jesus und die Sünde ist besiegt. Natürlich ist das, wird es symbolisiert in diesem Untertauchen im Wasser, aber wir sterben mit Jesus und das ist die Taufe mit Jesus und die Sünde ist besiegt. Wir sind aber, tauchen auf, mit Jesus auferstanden und er lebt in uns. Auch das stellt das Plakat wirklich gut dar, finde ich. Wir gucken es uns nochmal 30 Sekunden an. Die Taufe auf der linken Seite, das Kreuz, das auch dafür steht, dass wir mit Jesus untertauchen und somit der Sünde gestorben sind. All diese Sünde am Kreuz lassen, bei Jesus lassen. Aber es bleibt nicht bei diesem Kreuz, sondern wir gehen an das Grab, das mit dem weggerollten Stein zeigt, Jesus ist auferstanden und Jesus lebt in uns. Es hat sehr, sehr viel mit Taufe zu tun. Und wir wollen uns nicht von diesem etwas zu kurz gekommenen Missverständnis von der Taufe täuschen lassen. Und es hat eine ganze Kette von Ereignissen. Da wiederholt sich meines Erachtens nach der Paulus auch ziemlich oft. Und dann ist es so und es ist so und es ist so und es ist so. Wir sind frei geworden von der Sünde, so wie Jesus uns frei gemacht hat. Wir leben mit Christus. Wir sind der Sünde gestorben. Wir haben keine Hingabe mehr an die Sünde. Und die Sünde hat nicht mehr den Herrschaftsbereich über uns. Das ist diese Kette von Ereignissen, die die Taufe nach sich zieht. Der Herrschaftswechsel ist das, was uns jetzt noch im letzten Teil beschäftigt. Weil hier natürlich die Frage aufkommt, ich erlebe es trotzdem noch recht oft, dass trotz diesem Herrschaftswechsel irgendwie der alte Adam in mir durchkommt. Und so lesen wir jetzt noch die Verse 15 bis 23. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei fern. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr. Entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Den Satz möchte ich nochmal lesen. Entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott sei aber gedankt. Ihr seid Knechte der Sünde gewesen, Vergangenheit, aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, an die ihr übergeben wurde. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen. Damit meint er, jetzt erklärt das nochmal auf eine ganz banale Art und Weise, die für uns aber auch komplex klingt. Wie ihr eure Glieder hingegeben hattet, an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun auf der anderen Seite eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Früchte, derer ihr euch jetzt schämt, denn ihr Ende ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottesknechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Frage, die diesmal nicht fiktiv ist, sondern die wirklich drinsteht, ja dann erst recht, oder? Wir erinnern uns an die Waage, je mehr Steine, je mehr Sünde ich drauflege, desto größer ist für mich das Geschenk. Ha ja, je größer das Geschenk, desto besser nehme ich. Aber der Paulus sagt, das sei ferne. Was für eine hohle Denkweise. Und er begründet es sehr gut. Der Paulus zerschmettert diese Argumentation und man kann es kompliziert erklären, aber letzten Endes ist einfach nur die Frage, wer ist der Herrscher über deinen Lebensbereich? Wir haben alle einen Lebensbereich, wir haben alle ein Leben und hier stellt sich die Frage, wer ist der Herrscher über unser Leben? Es gibt zwei zur Auswahl, entweder den alten Adam oder den neuen Adam, entweder die Sünde oder Jesus. Und bei der Männerfreizeit habe ich dieses schöne Beispiel auch durch einen coolen Pastor entdeckt von dem Tafelberg, der das für mich ganz schön erklärt. Das ist der Table de Jugurta, keine Ahnung, was der mit Joghurt zu tun hat, aber das ist kein spitzer Berg, der oben zuläuft, sondern bei der Männerfreizeit hatten wir es davon. Es ist ein Berg, der oben eine ganz große Weidefläche hat, aber an der Seite eben diese Abhänge. Wir können uns vorstellen, das ist unser Leben. Da oben eine Wiese, eine grüne Wiese, die können wir gestalten, wie wir wollen. Es ist eine Wiese, die uns Freiraum lässt, die uns Spielraum lässt. Aber es gibt zeitlich eben Grenzen und wer diese Grenze überschreitet, der fällt runter. Letzten Endes dann in den Tod, bleibt vielleicht noch eine Weile an der Klippe hängen, aber letzten Endes wird er da sterben, wenn er da runterfällt. Und wenn wir jetzt hier die Frage nach dem Herrscher stellen und wessen Knecht wir sind, dann können wir das mal durchgehen. Alter Adam oder neuer Mensch? Wir haben hier so ein paar schöne Stoppschilder am Rand, die Gott uns aufgestellt hat. Das Gesetz, von dem auch hier in Römer 6 wieder die Rede ist und am Ende von Römer 5. Jesus stellt uns diese Stoppschilder auf. Wenn wir aber sagen, wir sind unter der Herrschaft der Sünde und von der lassen wir uns regieren, die hat bei uns die Krone auf, dann werden wir immer und immer wieder, so wie es hier beschrieben steht in Kapitel 6, über die Klippe springen. Beziehungsweise wir können ja nur einmal über die Klippe springen und dann reicht es schon aus, dass wir die Wiese verlassen haben. Und dann befinden wir uns da unten in diesem schwarzen Drecksbereich, in diesem grauen Bereich, in dem niemand sein möchte. Viele erkennen aber überhaupt nicht, dass sie in diesem Bereich sind und das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn wir aber Jesus haben, dann möchte er mit diesen ersten vier Kapiteln, die uns der Paulus beschrieben hat, mit seiner Gnade rausholen und retten aus diesem grauen Gebiet. Und da setzt die Taufe an. Mit diesem Rausholen und wieder Hochholen auf diese traumhafte Wiese, die wir als Gestaltungsfreiheit haben, akzeptieren wir einen Herrschaftswechsel. Wir setzen ab jetzt als neue Menschen Jesus die Krone auf. Wir sind dadurch ein neuer Mensch und wir haben dadurch ein neues Leben. Wir sind es aber noch gewohnt, über die Klippe zu springen und deswegen wird es auch immer wieder passieren. Aber wir wollen doch nicht hier, ja dann erst recht, oder ja, wenn wir begriffen haben, was Jesus für uns getan hat, dass er selber hinabgestiegen ist in den Tod und selber für uns gestorben ist, warum in aller Welt sollten wir dann jetzt immer noch über die Klippe springen? Es macht keinen Sinn mehr, sondern wir verstehen, dass der Gestaltungsfreiraum, den wir haben, dort am besten ist, wo der Herrscher, wo der König von uns sagt, in diesem Rahmen ist es gut. Und das beschreibt der Paulus. Denn der Sünde sollt ist der Tod. Letzten Endes, wer hier die Krone der Sünde auflässt, der bleibt weg und der bleibt unten. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und es geht nochmal über diese Fläche hinaus, wenn Jesus uns in seine Ewigkeit holen möchte. Soweit mal meine Gedanken und meine Fragen zu diesen Kapiteln. Ich möchte noch kurz eine Anmerkung machen. Auf dem Plakat steht als Überpunkt, erschafft eine neue Menschheit. Und letzten Endes ist die Evangelium das, was vor den Punkten steht. Also ist ja nicht das Evangelium, das eine neue Menschheit erschafft, sondern Gott selbst. Das ist, möchte jetzt aber auch kein Korinthenkacker sein. Schließlich sind wir im Römerbrief. Genau, aber letzten Endes ist es Gott, der einen neuen Menschen in uns schafft, aber er erschafft jetzt auch keine neue Menschheit im Sinne von Aliens oder sonst was, genau. Dann kam noch die Frage, was ist mit den Menschen vor Jesus? Auf die möchte ich noch kurz eingehen, es passt von der Zeit her ganz, ganz gut. Was ist mit den Menschen vor Jesus? Die Frage wurde letzte Woche auch schon an die Jägers gestellt und ich möchte nochmal das zusammenfassen, was er gesagt hat und auch die entsprechenden Bibelverse dazu nennen. Johannes 14, Vers 6 ist für mich hier zentral. Wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich glaube, dass die Worte von Jesus die Wahrheit sind und ich glaube auch, dass dieses Wort Wahrheit ist. Deswegen halte ich mich voll und ganz fest an diesem Wort, wo es heißt, niemand. Und niemand schließt nun mal alles andere aus, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber das kommt uns komisch vor, weil in Psalm 116, Vers 5 steht, Gott ist gnädig und gerecht. Wenn Gott gerecht ist, und da sind wir wieder bei Justitia, also ich finde es ungerecht, wenn wir jetzt Jesus kennen, wir haben das Evangelium gehört und wir könnten auch noch weitergehen, jetzt mit muslimischer Familie aufgewachsen, im Vergleich zu mir, der ich in einer christlichen Familie aufgewachsen habe, ist das gerecht, ist das fair, was Gott da macht? Hat jeder wirklich die gleiche Chance, ihn kennenzulernen? Genauso wie an Johannes 14, 6 möchte ich an Psalm 116, 5 und an der Gerechtigkeit Gottes festhalten. Ich glaube, dass Gott gerecht ist. Und wenn ich ehrlich zu euch bin, ich weiß nicht, wie die Gerechtigkeit Gottes aussieht und offensichtlich ist eine andere Form von Gerechtigkeit als das, was ich für gerecht empfinde, weil dann würde ich es vielleicht anders machen, aber es ist gut, dass ich es nicht mache. Aber Gott ist gerecht und ich bin gespannt darauf zu wissen, wie es gerecht wird, dass jemand in einer muslimischen Familie aufgewachsen ist oder weit vor Jesus geboren ist und nie von seinem Kreuz erfahren konnte und trotzdem im Himmel sein wird. Es gibt einen Lösungsansatz, 1. Petrus 3,19, der verschieden ausgelegt wird, aber guckt euch, wen diese Thematik interessiert, diese Stelle mal aufschreiben und mal durchlesen, wo davon auch die Rede ist, dass Jesus möglicherweise nach seinem Tod im Totenreich den Toten gepredigt hat. Aber wie gesagt, es gibt auch die Auslegung, dass Jesus direkt im Paradies war und die Stelle sich auf was komplett anderes bezieht. Das wäre für mich ein Lösungsansatz. Aber wie gesagt, ich halte daran fest, dass Gott gerecht ist und dass niemand, auch nicht jemand, der im Alten Testament gelebt hat, in den Himmel kommt, außer durch Jesus. Soweit von mir. Jetzt haben wir noch bis 21.30 Uhr, noch eine halbe Stunde. Und ich möchte nochmal hier die einzelnen Absätze als Übersicht aufführen. Nehmt euch doch jetzt als Tisch eine Viertelstunde Zeit, um ins Gespräch zu kommen. Einigt euch auf einen Absatz, wo ihr gesagt habt, da hat mir aber noch ein, zwei Sätze für mich hier gefehlt. Und diskutiert darüber, lest den Abschnitt nochmal gemeinsam durch. Und dann im Anschluss darauf hin, also um Viertel nach, gibt es dann nochmal Frage- und Austauschrunde, wo man natürlich auch die Erkenntnisse vielleicht in aller Kürze nochmal ins Mikro sagen darf, die einem aufgegangen sind in der Tischgruppenphase. Bis gleich.